Futter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Guten Morgen, liebe Nina.
Guten Morgen, Fabian. Ich weiß, warum du so übertrieben gut gelaunt bist, Weil ich dir gerade in der Tür vorgeworfen habe, dass du aussiehst, als hätte ich dich aus dem Bett gejagt.
Nee, das ist gar nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass ich schon auf einem Bildschirm, der vor uns ist, ein sehr liebes und vertrautes und fröhliches Gesicht sehe.
Und schönes
Gesicht. Und ihr hört sie auch schon lachen im Hintergrund. Und deswegen würde ich sagen, heute gar kein langes Intro. Du lernst heute, ist ein Blind Date, gute Freundin Nina lernt meine gute Freundin Anja kennen und worüber es dann geht, das erzählen euch die Damen gleich selbst und ich bin natürlich auch ein bisschen dabei.
Jetzt habe ich endlich ein Gesicht zu deinem Namen. Wir waren ja jetzt ungefähr 15 Jahre gegenseitig namentlich bekannt bei der jeweils anderen. Und irgendwie hat es sich einfach nie ergeben, dass wir uns mal sehen.
Das stimmt total. Also es ging mir auch so, dass ich gedacht habe, ein Phantom bekommt Gestalt. Ja, das ist richtig schön, finde ich auch.
Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, Anja, dass du gesagt hast, und zwar schon vor längerer Zeit, dass du mitmachen willst. Es war dann eher eine Terminfrage und senden wir wieder oder nicht. Weil vielen Dank schon mal, weil ich es auch ein Thema finde, das ich in der Öffentlichkeit gar nicht so behandelt sehe oder höre bislang. So. Wollen wir die Katze aus dem Sack lassen?
Ja, lass sie hinaus.
So. Um was geht's bei dir, Anja?
Ach so, soll ich sagen?
Wenn du möchtest.
Ja, also eigentlich knapp gesagt Geburtstrauma, würde ich mal sagen. Also traumatische Geburtserlebnisse, also ich als Mutter und mein Sohn als Baby.
Ja. Ja. Wie alt ist dein Sohn jetzt mittlerweile?
Der ist 10. Mhm.
Und du hast ja danach auch noch ein Kind bekommen.
Ja, genau. Ja. Also meine Tochter ist 7.
Ja.
Und ich hatte eigentlich kategorisch gesagt, ich hätte zwar noch gerne ein Kind, wenn es mir jemand auf die Schwelle legt, ich nehme es sofort bei mir auf,
ja.
Aber ich werde kein Kind mehr auf die Welt bringen, so viel steht fest. So.
Ja.
Und wie so oft lehrt einen dann irgendwie das Schicksal, dass das doch anders ist. Und es hatten dann auch nach der Geburt natürlich, als ich das zweite Mal dann schwanger war, ganz viele Leute gesagt, na ist doch klar, du machst natürlich Kaiserschnitt. Sofort.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nö. Und war dann selber erschrocken. Habe ich jetzt nö gesagt? Ich will doch nicht ernsthaft nochmal mich in diese Schleife begeben.
Ja.
Und habe es dann aber tatsächlich getan und bin im Rückblick total froh darüber.
Weil das zweite Kind ganz in Anführungszeichen normal auf die Welt kommen konnte?
Das ist genau, also normal, sagen wir mal ein bisschen in Anführungsstrichen normal, mhm. Weil ich auch glaube, dass das dann tatsächlich manchmal ein bisschen schwer ist, weil einen das natürlich extremst triggert so.
Ja.
Aber eben genau, sie ist quasi, sie ist eine natürliche Geburt eben das war zwar auch ein bisschen sehr lang nach meinem Geschmack und auch ein bisschen kompliziert, aber es hat dann eben letztlich geklappt und das ist wirklich ein großer Heilungsprozess dadurch für mich gewesen.
Ach toll, ja. Und selbst wenn man da stundenlang rumoxt und es schwierig wird, steht ja frecherweise auf diesen Arztbriefen Spontangeburt. Das fand ich damals eine totale Farce. Dann hängt man da irgendwie 15 Stunden rum und quält sich. Und da steht einfach dieses Wort Spontangeburt. Und man denkt, nee, Leute, spontan ist anders.
Ich finde eine spontan stelle ich mir anders vor, Leute.
Ja.
Ja, und es gibt ja auch so böse Menschen, die dann sagen, ja, und dann war ich da eine halbe Stunde und nach einer Stunde saß ich schon zu Hause am Frühstückstisch.
Ja, mit Wimperntusche und glücklich, ja.
Ja, leck dich an. Ja, genau.
Aber klitzekleinen Binde in der Unterhose.
Nina, sag doch mal gerade, hast du ein oder zwei Kinder?
Ich habe ein Kind, das ich spontan gebar.
Spontan?
Sehr spontan, ja.
Spontan nach 15 Stunden.
Ja.
Und das ist ohne Wenn und Aber rausgekommen oder war da auch Achterbahn?
Ich glaube, es ist ohne Wenn und Aber rausgekommen. Es gab einen doofen Moment. Ich habe irgendwann eine PDA gekriegt und ich habe direkt gemerkt, dass die nicht sitzt. Also auch ohne vorherige Geburtserfahrung wusste ich, so soll sich das, glaube ich, nicht anfühlen. Und das war der einzige Moment, wo man mir so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, ja, die kriegt irgendwie mit Ü30 das Erste und ist jetzt überrascht, dass es weh tut. So, und dann musste ich wirklich massiv werden, dass der Anästhesist nochmal kommt. Also das wollten sie mir so ein bisschen verwehren. Da musste ich quasi, ja, bisschen mosern. Und während der die Spritze da reinballerte, die zweite, währenddessen spürte ich, diese sitzt. So soll das sein, weil es sich direkt irgendwie alles betäubte und dann bin ich in so einen Dämmerschlaf gefallen, kurz, 10 Minuten oder so, kein Zeitgefühl und dann badaboom. Austreibungsphase, noch so ein schreckliches Wort.
Klingt nach Mittelalter.
Ja, ist es ja. Und das Gefühl habe ich schon irgendwie immer wieder, wenn Leute von ihren Geburten erzählen, das ist, wir können in modernen Krankenhäusern sitzen, wie wir lustig sind. Ich finde, es hat immer noch so einen Mittelalter-Moment. Es gibt immer diesen Moment, wo irgendwie das Leben von zwei Menschen in Gefahr ist. So, und das ist egal, ob das dieses Jahr ist, vor 20, vor 40, vor 100. Klar, die Gefahrenlage ändert sich, aber es gibt immer noch diesen mittelalterlichen Moment. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich da meine.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Genau, also was ganz Archaisches, ne?
Ja, genau. Ja.
Der Haken ist halt, dass dieses Krankenhaus eben in seiner Struktur, also ich weiß, dass das auch an anderen Krankenhäusern anders ist. Also meine Schwägerin zum Beispiel, die hatte eine Hebamme, die eben auch in diesem Krankenhaus quasi eingemietet war. Und es war recht klar, die Hebamme, mit der sie die ganze Zeit zu tun hat, wird auch ihre Geburt betreuen. Und das macht ja eigentlich auch Sinn.
Ja.
Das gibt es aber bei uns hier in Thüringen nicht. Also zumindest jetzt nicht in dieser kleinen Stadt, wo ich wohne.
Mhm.
Das heißt, ich habe zwar einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei einer Hebamme und die hat mich auch bis zur Geburt und danach betreut.
Ja.
Nur das eigentlich Wichtigste von dem Ganzen, die Geburt, die man ja auch eigentlich genau mit einer vertrauten Person dann am liebsten erleben würde. Da war klar, das ist ein Zufallsprodukt.
Ja.
Und da ist auch klar, du kommst quasi auf die Station und keiner hat eine Ahnung, wie viel da gerade los ist.
Mhm. Ja, das war bei mir auch so. Ja, das hatte ich auch.
Und
keine Beleghebamme.
Ja, und du hast eben ja auch, wenn du da länger bist, wie ich zum Beispiel, dass du dann auch mehrere Schichten Hebammen verschleißt.
Ja, das fand ich auch gruselig. Du bist da irgendwie mitten im Prozess und dann kommt wieder jemand von links und sagt, hi, ich bin die Susanne, ich bin ab jetzt irgendwie so, die Silke ist weg.
Ja,
das,
genau.
Fand ich auch schwierig zu Formalzeiten irgendwie geistig.
Ja.
Aber lass mal ein bisschen zurückspulen. Also du wurdest schwanger und hattest du auch eine normale Schwangerschaft oder also war bis zur Geburt alles schön?
Ja, ich hatte eine super Schwangerschaft. Du hast eben gesagt, weil ich Ü30 war das, hat man mir nicht geglaubt. Bei mir ist das, dass ich der Geburtsmethusalem hier war in der Stadt. Also ich war 42, als ich schwanger geworden bin.
Mhm.
Und damit würde man vielleicht in Berlin und Hamburg nicht weiter auffallen. Ja. Aber hier in meiner Umgebung sind die Frauen in dem Alter schon Großmütter. Also das ist tatsächlich im Osten auch noch mal sehr anders als im Westen. Und ich war aber fit wie ein Turnschuh und war auch voller Freude und Zuversicht.
Mhm.
Und mir wurde das auch immer gespiegelt, dass im Sinne, da läuft doch alles super und Kind entwickelt sich super, Mutter geht super, keins irgendwie von diesen doofen Sachen, die man ja alle so kriegen kann, so starke Wassereinlagerungen oder dass einem immer zu schlecht ist oder so, das hatte ich alles nicht. Also mir ging's super.
Diabetes, gar nichts.
Nein, zum Glück, nee. Also das ist natürlich so ätzend, wenn man sowas an der Backe hat oder auch wenn es aus irgendeinem Grund man sich dann so schonen muss oder so, das ist ja doof, ne? Das hatte ich aber alles nicht und ich habe mich total gefreut. Ich hatte natürlich auch Respekt.
Ja.
Ist ja klar, weil keine Ahnung, was jetzt dann da so passiert. Ne? Und ich war in diesem sehr, sehr heißen Sommer 2013, war ich hochschwanger. Und also mein Sohn ist am 14. Juli geboren. Und es war krass heiß. Und ich hatte dann auch wirklich eigentlich auch massiv keinen Bock mehr so. Und es ist meine Hebamme, die hat so mir angeboten, sie macht so Akupunktur und es gibt da quasi auch so Punkte, wo man die Geburt, sagen wir mal, so ein bisschen beschleunigen könnte. Mhm. Und das hat mega geklappt. Also die hat das gemacht und dann ging das eigentlich in der Nacht auch direkt los.
Und dann bist du frohen Mutes in das kleine thüringische Krankenhaus gefahren.
Ja, also frohen Mutes sagen wir mal so. Also ich war natürlich beeindruckt erstmal, ja. Also weil wer keine Wehen kennt, sie ist beeindruckt.
Ja.
Ja. Ja, ach du dickes Ei. Und vor allem war mir klar, das ist ja erst der Anfang.
Mm, ja.
Und ich habe gleich voller Grimm gedacht, dass es so Frauen gibt, die mir so gesagt haben, das tut gar nicht weh. Das ist nur so, dass unsere westliche Zivilisation, die behauptet, dass das weh tut. Aber wenn man so mega entspannt ist und freudig, dann tut es gar nicht weh. Ja. Und es wurde dann so ein Buch gehandelt, irgendwie Hypnobirthing. Hypnobirthing,
ja, ja, das war der heiße Scheiß. Ne? Wir atmen einfach so lange fleißig rum, bis es nicht mehr weh tut.
Ja, 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 und wenn es trotzdem wehtut, dann atmest du falsch.
Ja, ja, dann hast du Schuld. Du hast das nicht gut genug gemacht mit dem Gebet.
Ja, nicht gut. Oder du bist einfach sehr, sehr alt. Das kann auch sein. Ja, und dann habe ich schon gedacht, okay, scheiß Hypnobirthing, das funktioniert schon mal nicht. Weil ich mein berufsbedingt wage ich einfach mal zu behaupten, atmen kann ich.
Ja, wollen wir kurz deinen Beruf verraten?
Ach so, ach ja, genau. Also ich bin Schauspielerin.
Ja.
Und habe natürlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man da deswegen bei jedem Zweifel erhaben ist, aber ich habe schon natürlich den ein oder anderen Gedanken über Atmung verloren,
ja, klar,
in meinem Leben.
Ja, ja. Ja. Auch den ein oder anderen bewussten Atemzug.
Getan? Ja, genau. Also Hypnobirthing my ass und dann gab es ja noch die Stufe drüber, nämlich die orgiastische Geburt.
Ja,
also dass quasi die Geburt ist wie ein Orgasmus und das muss ich ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, was die Leute für Orgasmen haben, aber bei mir hat sich das zu keinem Zeitpunkt eine Schnittmenge ergeben.
Nee, bei mir auch nicht. Nein, nicht die kleinste.
Ja, und so, das war quasi das erste Ding und dann habe ich gedacht, okay, hätte mich auch gewundert, wenn es anders ist, aber wir sind halt trotzdem dann, also ich und mein Mann, irgendwie noch relativ gut aufgelegt, dann irgendwie losgetuckert und dann werden ja so die Daten und so werden ja aufgenommen, dann man sitzt dann da so in so einem Aufnahmegespräch, das fand ich dann schon ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Weil ich meine, du kennst das, man hat diesen Mutterpass und da steht ja nun akribisch alles drin.
Mm.
Und ich habe dann gedacht, wieso fragen die das denn? Ich habe gar keinen Nerv jetzt auf diese Fragerei und diese komische Bürokratie, seltsam. Ja, und dann ist, also im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass da auch schon der erste Fehler passiert ist. Dass die nämlich völlig falsch gemessen haben.
Okay.
Weil dann wird eben noch, wird ja noch mal das Kind, also zumindest war das bei mir so, das Kind ja noch mal vermessen.
Okay.
Und es hieß halt die ganze Schwangerschaft über, dass der Milo einen relativ großen Kopf hat und so. Und ich bin relativ schmal, ein relativ schmales Becken. Und dass das eben eventuell auch mal Thema sein könnte, zum Beispiel.
Ja.
Als die jetzt da aber maß, war das überhaupt kein Thema, sondern eher, es hieß die ganze, ach ja, das ist ja eher klein. Ich habe da aber gar nicht, ich meine, so ist das halt auch, ich war da schon so ein bisschen in so einem Tunnel, ich habe da gar nicht mehr so richtig zugehört.
Nee, du hast ja auch zu tun.
Ja, ja, ich habe versucht, mich auf mich zu konzentrieren und irgendwie erstmal, keine Ahnung, so dieses Krankenhaus aus so ein bisschen auszublenden.
Mhm.
Und das Schöne war, es war total leer. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, die lassen wir jetzt erstmal ihren Kram machen, weil hier fünf andere Frauen gerade schon mitten in der Geburt sind oder so, sondern es war total leer. Wir waren also sehr für uns. Und die Ärztin allerdings, die quasi mit uns zu tun hatte, sprach nicht mit mir.
Hä?
Die kam also quasi nur rein. Stellte sich auch nicht vor. Also die Hebamme sagte dann, als sie wieder draußen war, das ist übrigens die Frau Doktor sowieso. Die ist quasi für uns jetzt von ärztlicher Seite zuständig. Und die Hebamme winkte dann so ein bisschen ab und sagte, na, muss uns jetzt ja auch gar nicht interessieren. Jetzt sind ja erstmal wir zwei hier zusammen. Mhm. Ja, und so blieb das eigentlich aber auch. Das heißt, die kam immer rein wie so ein Gespenst, guckte dann irgendwie, guckte irgendwas auf den Computer und ging wieder.
Ohne Kommunikation, ohne irgendwas.
Ohne Kommunikation.
Kannst du uns kurz abholen, was du glaubst, war das eine Anfängerin? War die Jungen überfordert oder war das ihr Wesen und die hatte Routine eigentlich?
Das ist, es hat quasi noch danach, also nach der Geburt hatte ich noch einen Moment mit ihr, wo sie an meinem Bett saß und weinte.
Was?
Ja. Und daraus würde ich schließen, dass es ihr Wesen war. Mhm. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, dass sie da für sich keine gute Berufsentscheidung getroffen hat. Also so zumindest nicht in dieser Position.
Also es klingt also, ja, wenn jemand dann weint, schon nach Kritikfähigkeit und dass sie auch durchaus empathisch sein kann oder sensibel, aber dass sie eben nicht mit Leuten umgehen kann.
Ja.
Aber warum, hat sie denn geweint?
Wie bitte?
Warum hat sie geweint?
Es gab halt irgendwann während der Geburt eben den Moment, wo klar war, das läuft alles überhaupt nicht rund.
Ja.
Und dann haben die Schwestern den Chefarzt verständigt.
Mhm.
Und der kam und hat sie quasi wie beiseite gestoßen, also sowohl körperlich als auch mental so, und hat dann quasi übernommen.
Ja.
Und ab dem Moment ging das auch alles ratzfatz. Also, und diesen Moment hat natürlich sowohl sie als auch ich irgendwie wahrgenommen. Ja. Und also, dass sie da uns alle in Gefahr gebracht hat.
Ja.
Und das hat sich ihr durchaus vermittelt. Und sie kam eben zu mir tatsächlich, um sich zu entschuldigen.
Aha, okay, immerhin. Oder hat es dir nichts bedeutet?
Also es ist natürlich ein bisschen absurd, jemanden zu trösten, wenn man selber so viel Trost eigentlich bräuchte.
Ja, völlig. Ja.
Ich habe trotzdem versucht, sie zu trösten und habe aber auch zu ihr gesagt, dass sozusagen Fehler und so, das kann einfach immer passieren.
Mhm.
So, oder auch, dass man was falsch einschätzt oder so. Das aber für mich ganz schlimm war, dass sie überhaupt nicht mit mir gesprochen hat.
Ja.
Und dass das auch was ist, wo ich einfach mir wünsche, dass sie das ändert, weil sonst kann sie diesen Beruf nicht machen.
Ja.
Aber gehen wir vielleicht nochmal die Strecke jetzt der, du bist mit der Hebamme allein, die winkt ab, sagt, Ärztin interessiert uns nicht, bis überhaupt der Chefarzt eingreifen muss. Das ist ja,
also genau,
da passiert also ja noch einiges.
Sie hat ihm gesagt, erstmal nur so, ja, sie machen das super und so, haben sie irgendeinen Wunsch, so. Und ich meine, klar, man ist natürlich, das ist das erste Kind, man ist auch so ein bisschen romantisch. Und ich habe irgendwie gesagt, Badewanne, so, ne? Und Vivian war auch, der freute sich, dass was passiert, weil da habe ich schon gemerkt, den Stress das, also mein Mann. So natürlich, dieses Dabeisein, während jemand leidet, stelle ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich schrecklich vor, so.
Voll.
Ja, und er freute sich, dass was passiert. Ah, Badewanne einlassen, yay.
Mhm.
Und die hatten auch einen CD-Spieler. Und ich kann nur sagen, Philipp Porcel ist mir auf alle Zeit vergällt. Weil die ganze Zeit säuselte Philipp Porcel in mein Badewasser rein.
Da möchte ich kurz meine Badewannengeschichte vom Krankenhaus zwischenschieben. Ich habe nämlich auch gesagt, Badewanne, weil es hieß auch, das dauert noch. Und dann kam ich in so ein, ich brauche jetzt auch keine altrosa gefärbten warmen Zimmer, aber woran ich dann kam, das war so ein totales 50er-Jahre-Badezimmer, so bis unter die Decke gefliest, wo man auch irgendwie Kühe zerteilen könnte. So. Und da stand dann diese Badewanne und da hat man mich reingewuchtet und mein Mann ging dann vorerst Brötchen holen, weil er ahnte, das dauert hier. Und dann sagte eine Schwester, wollen Sie ein bisschen Musik dabei hören? Ich sag, ja, wieso nicht? Und dann ballerte die so einen kleinen Ghetto-Blaster in der Ecke an mit dem 1 Live hier, mit dem regionalen Teenie-Sender. auf volle Pulle in diesem gefliesten Saal. Und ich kam ja jetzt ohne Hilfe alleine auch nicht aus dieser Wanne raus. Und da musste ich nämlich auch noch lachen, weil ich dachte, ich liege hier und werde so derart bescheppert. Ja, das wollte ich nur zwischenschieben. Da hatte ich auch eine Sequenz. Ich dachte, Leute, was ist hier los?
Oh Gott, stelle ich mir auch relativ schrecklich vor.
Ja, war jetzt noch in einem Stadium, wo ich irgendwie noch drüber lachen konnte. 3 Stunden später hätte mich das, glaube ich, auch gekillt. Ja, okay.
Ja, weiter. Das ist, finde ich, auch wirklich das, weil man hat doch am Anfang ja noch Humor auch so. Ja. Also ich habe auch noch, wo du das jetzt gerade sagst, es dauert länger, das war natürlich zum Beispiel so eine Aussage, die mich erstmal gekillt hat, als die irgendwie sagte, ah ja, der Muttermund, der ist erst irgendwie 2 Zentimeter auf. Und ich, ja, wie viel brauchen wir denn? 10. Und ich dachte, ach du Scheiße. Das ist, weil ich meine, man weiß ja nicht, man hat ja die Erfahrung noch nie gemacht. Ja. Ich hatte ja das Gefühl, als wir im Krankenhaus ankommen, boah.
Ja, genau. Da, ja, ja.
Das ist ja schon volle Pulle. Das geht gleich los. So schnell kann ich gar nicht gucken. Da ist das Kind schon da. Mhm. Und als sie sagte, von wegen, oh, das ist noch ein schöner Weg, den wir da gehen, habe ich so gedacht, ei, okay, gut, schauen wir mal. Und das ist eh dieses, schauen wir mal, das ist was ich zum Beispiel total auch schwer zu vermitteln finde, diese Art Zustand, in dem man sich da befindet. Also, weil das ist ja ein völlig fragloser Zustand. Mhm. Es ist klar, man muss durch diese, wie heißt es, durch diese hohle Gasse wird er kommen. Also man muss durch dieses schmale Ding, muss man durch. Ja. Und es hilft alles nichts. Und das weiß ja, das ist ja so in unserer DNA natürlich irgendwie angelegt. Wir wissen, dass das so ist. Das heißt, es ist so irgendwie Autopilot natürlich auch ein bisschen.
Ja. Währenddessen nimmt man ja aber seine Persönlichkeit mit und denkt seine eigenen Gedanken, während das ein archaisches Programm läuft. Ne?
Ja, so, genau.
Komischer Mix.
Ein völlig verrückter Mix. Und dann eben diese Erfahrung eben auch, ich meine, mit diesem Bauch ist man ja jetzt irgendwie schon länger unterwegs gewesen. Und wie der so knüppelhart wird, irgendwie bei diesen Wehen und so, das ist ja schon wirklich alles sehr beeindruckend.
Ja.
Ich lag also in dieser Wanne und hörte Philipp Poissel und Vivian saß dabei und tat so, als ob es halt irgendwie einfach so ein nettes Badezimmerpläuschen wird. Und irgendwann wurde es mir schlecht ohne Ende. Und dann habe ich erstmal schön aus der Wanne rausgekotzt. Mhm. Bin dann aus der Wanne raus und habe ja natürlich immer noch so die Hoffnung gehabt, ah ja, das ist jetzt bestimmt auch wieder so eine neue Phase und so. Ja, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, sagen wir mal so 10 Stunden. Da war dann die zweite Schicht, also gerade dann angekommen von Hebamme. Die fand ich auch sehr unterschiedlich sympathisch, muss ich sagen. Also die als zweite kam, die fand ich sehr nett. Das war so insofern gut. Und die sagte aber irgendwie auch so, ja, puh, das ist aber irgendwie, das, da fehlt doch noch jetzt eine ganze Menge irgendwie so. Und ja, wir machen auch jetzt mal so ein, wie heißt denn das, weißt du, wo so die Herztöne am Bauch so abgenommen werden. Also so ein Ding, was sie auch beim Frauenarzt haben, wo man halt immer dann so bubum, bubum, das Pochen vom Kinderherz hört. Ja. Dass das man eben damit natürlich auch testet, ob das Kind Stress hat mittlerweile. Weil ja, für das Kind ist das ja natürlich auch anstrengend.
Voll.
Diese, ja. So, ne? Und da war jetzt der Haken, es gibt die Dinger quasi, dass man sich frei bewegen kann. Mhm. Und es gibt die halt mit Kabel. Das heißt, man ist ab dem Moment ans Bett gefesselt. Mhm. Und ich war eigentlich vorher die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und insofern einem was gut tun kann, hat mir das, glaube ich, auch eher gut getan.
Ja.
Und ab dem Moment, wo die sich aber entschloss, dass sie lieber das Ding an mir dran hätte, hieß das eben auch, dass ich ab dem Moment gelegen habe. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, das war irgendwie auch nicht so gut, mhm, irgendwie, diese Rumliegerei für mich. Und da habe ich auch wieder so wie ein Stück weit das Gefühl gehabt, ich gebe sowas ab von mir, also sowas, was gegen meinen Körperimpuls eigentlich geht. Und bin jetzt quasi so schon in so einem Korsett irgendwie total eingepresst und es fühlte sich dadurch natürlich auch viel mehr wie Krankenhaus an. Ja, und dann kam eben dann halt nur diese Ärztin, wie gesagt, die redete nicht großartig mit mir. Manchmal sagte sie irgendwas zu der Hebamme, aber auch so nuschelig. Ich habe das auch nicht verstanden. Und hat dann irgendwann gesagt, dass ich an den Wehen tropfen soll. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich habe schwache Wehen. Aber ich habe halt gedacht, okay, dann wird das ja wahrscheinlich ein entscheidendes Tor öffnen irgendwie. War insofern so, als natürlich das dann noch mal richtig reingeknallt hat.
Was irgendwie genau macht der Venentropf dann?
Der intensiviert die Venen.
Ja.
Und ist verknappt auch die Abstände.
Okay. Also der pumpt den ganzen Prozess an, der schiebt den an.
Genau. Okay. Genau. Und das war allerdings, also ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich lang dabei, das war für mich schon auch krass. So. Und Vivian war auch schon, also der sorgte sich schon auf jeden Fall. Und irgendwann kam dann die dritte Schicht, Hebamme. Also das war dann, was weiß ich, nach 16 Stunden oder so. Mhm. Und die sagte dann auf jeden Fall, sie findet das gar... Also es war generell so, dass diese Hebammen sehr wenig gehört wurden. Also alle Entscheidungen traf diese Ärztin. Die Hebammen, die ganze Zeit an meiner Seite waren und mit mir geredet haben, waren an keiner Entscheidung beteiligt. Mhm. Die wurden auch nicht gefragt, was sagen denn sie dazu? Das wurde nur angeordnet und die sollten das dann ausführen. Und die Hebamme, die dann auf jeden Fall kam, sagte, sie findet das nicht gut mit diesem Wehentropf, dass mich das unnötig stresst. Sie würde was quasi, sie würde das jetzt erstmal wieder sein lassen. Dann kam diese Ärztin, hatte quasi auch das erste Mal eine Hebamme, die ihr ein bisschen widersprochen hat, und hat dann eben gesagt, na, dann kriegt sie halt eine PDA plus Wehentropf.
Wie eine Bestrafung klingt das.
Und PDA, muss ich dazu sagen, für viele Frauen ist das ja sowas, Gott sei Dank gibt es die PDA. Mhm. Für mich war das so ein seltsames Schreckgespenst. Das liegt daran, dass mein Rücken meine Schwachstelle ist.
Ah, verstehe, ja.
Und die Vorstellung, dass quasi in mein Rückenmark eine Nadel geschoben wird, für mich ganz schrecklich war.
Ja, nachvollziehbar.
Ich wollte das nicht.
Ja.
Und aber zu dem Zeitpunkt war ich schon auf dem mir alles scheißegal, aber mach das, was passiert, Trip. Mhm. Das heißt, also ich hatte auch durch diesen Wehentropf mordsmäßige Wehen. Und man muss ja, wenn man diese PDA bekommt, total stillhalten.
Ja.
So, das heißt, du musst dich ja so vorbeugen und so und jetzt mal stillhalten, weil wenn sie nicht stillhalten, dann und so. Also so war mittlerweile auch der Ton von diesem Anästhesisten auch, der da war. Ich also stillgehalten und wirklich dieses Gefühl von dieser Nadel, da habe ich schon so gedacht, oh Mann, ey, das ist alles nicht gut. Und ich würde jetzt, weil du das eben auch gesagt hast, das ist so interessant, dass du das sagst, dass du das Gefühl hattest, die saß nicht richtig, würde ich jetzt rückblickend auch sagen, dass das bei mir auch der Fall war. Mhm. Weil quasi die Erleichterung war minimal.
Genau, ja.
Aber ich meine, trotzdem ist das natürlich so, hatte ich jetzt schon einen ganz schönen Chemie-Cocktail dann auch, der so die ganze Zeit so in mich rein gluckerte. Und dann war es auf jeden Fall so, dass quasi die Herztöne von Milo, von meinem Sohn, schlechter wurden. Mhm. Und dann war es eben so, dass die den Chefarzt verständigt haben. Und der kam dann auch. Und das war dann eben, wie ich eben schon beschrieben habe, relativ deutlich. Der war erbost. Der war irgendwie nicht einverstanden, wie das alles lief. Und nahm sich jetzt allerdings, muss man leider sagen, auch nicht die Zeit, jetzt genau noch mal nachzufragen, was bisher geschah. Ja. Ne? Wir waren ja doch etliche Stunden da schon mit irgendwas zugange. Und der Punkt rückblickend ist, dass sich der Milo nicht geschafft hat, quasi richtig ins Becken einzustellen. Also der war richtig gedreht und so, aber das Baby muss ja, um in den Geburtskanal zu kommen, so mehrere Drehungen machen. Ja. Und das ist dem Milo nicht gelungen. Also entweder, weil das tatsächlich an meinem Becken liegt, weil bei meiner Tochter gab es da auch Probleme, oder eben weil tatsächlich sein Kopf, sagen wir mal, in Relation zu meinem Becken problematisch war, was ja im Vorfeld Thema war. So. Auf jeden Fall ging dieser Chefarzt davon aus, dass der Milo eigentlich schon richtig im Becken steht. Nur es passiert quasi jetzt nichts mehr und dem Kind geht schlecht. Ich muss also handeln. Dann nahm der quasi die Sache in die Hand und sagte, wir holen den jetzt mit der Saugglocke. Und was halt rückblickend natürlich absurd ist, weil das Kind war ja da nirgends. Du konntest das noch gar nicht holen. Und damit er mit der Saugglocke richtig rankommt, machte er einen Dammschnitt. So, um dann festzustellen, dass das ja alles überhaupt nicht funktioniert. Um dann festzustellen, jetzt sind aber sowohl Mutter als auch Kind richtig aus dem Häuschen. Um dann festzustellen, jetzt muss es aber richtig schnell gehen. Und Vivian erzählt, hat mir das halt im Nachhinein so erzählt, dass natürlich mit diesem Dammschnitt es auch so war, darauf habe ich ganz stark reagiert. Also erstmal, als er das sagte. Ja. Und dann auch, weil es auch was war, was ich zum Beispiel nicht so gerne wollte. Um nicht zu sagen, eigentlich am liebsten natürlich gar nicht wollte. Und das quasi ist dann auch so ein bisschen auch schon so aussah wie im Schlachthaus, weil das natürlich auch blutet und so. Ne? Ja. Und Vivian war schon wirklich zu dem Zeitpunkt komplett fertig mit der Welt. So.
Der musste doch dann auch irgendwie noch raus und wusste dann gar nichts mehr.
Tatsächlich sind die raus.
Ah, okay.
Also es war dann eben so, dass quasi die Herztöne von Milo sich verschlechtert haben, mein Zustand sich sehr verschlechtert hat und dem natürlich auch klar war, oh, das war jetzt so ein richtiger Satz mit X, weil das funktioniert so nicht und ich muss jetzt trotzdem schnell was machen. Das heißt, es wurde quasi alles von mir abgerupft. Und dadurch, also wenn dieses Teil, was die Herztöne nimmt, wenn das keinen Kontakt mehr hat, dann macht es so ein Warngeräusch. Und ich aber in meinem benebelten Kopf dachte, das ist quasi so, keine Herztöne mehr.
Ah, verstehe. Ja, klar. Wie man es aus irgendwelchen Arztfilmen kennt. Ja. Fuck.
Weil mir das nicht klar war, dass das irgendwie einfach nur die Warnung ist, hallo, ich habe keinen Kontakt mehr oder so. Das heißt, ich wurde dann schnell, sehr, sehr voll Karacho-mäßig in den Operationsraum gefahren. Vivian beschreibt das immer, dass ich ihm noch so einen Blick so zugeworfen habe, im Sinne von, was zum Teufel geht hier vor? Und dann war es eigentlich fast wie, dass ich auch ein bisschen wie erleichtert war, weil ich irgendwie dachte, jetzt irgendwas passiert jetzt auf jeden Fall, wo ich nichts mehr zu tun muss. So. Und dann war der Anästhesist, also ich meine, das kam halt auch noch dazu, weil ich hatte halt zwar diese scheiß PDA, nur weil das ja schnell gehen musste, habe ich natürlich eine Vollnarkose dann bekommen. Ja. Weil klar war, die haben jetzt irgendwie ein Zeitfenster von 4 Minuten und dieses Kind muss geholt werden. Und dementsprechend kriegte ich halt Zong eben so ein Ding drauf und dann sagten die noch zu mir, oh, irgendwas, keine Ahnung. Und dann war für mich, dann war ich erstmal weg vom Fenster. Ja. Mhm. Und als ich wieder zu mir kam, war ich allein in einem Zimmer. Ich habe natürlich sofort neben mich geguckt, kein Kind. Ich geguckt, wo bin ich? Was ist hier überhaupt los? Ich war so an allen möglichen Apparaten.
Ach, scheiße, ja.
Eine grauenhafte Vorstellung, ja.
Das war so schrecklich, weil ich gedacht habe, mein Kind ist tot. Schrecklich. Und dann habe ich auch gedacht, wieso bin ich denn hier allein? Ich kapiere es überhaupt nicht. Und dann habe ich halt gerufen. Und dann kam eine Schwester, was denn los? Was denn los? Und so, also so total, als wäre ich bescheuert irgendwie, dass ich da jetzt irgendwie Radau mache. So. Und ich so, wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Und wo ist mein Kind? Ich will mein Kind. Gibt's überhaupt ein Kind? Und wo ist mein Kind tot? Und so, Mann, also rückblickend ist es halt so gewesen, dass Vivian bei mir war und hat mir auf seinem Handy ein Bild von Milo gezeigt. Der Witz ist nur, ich hatte zwar die Augen auf, aber ich war noch nicht da. Ja. Und er hat zu mir gesagt, hier, guck, das ist er, an dem ist alles dran, der atmet, der ist da, so. Und das habe ich aber nicht bewusst mitgeschnitten. Mhm. Und für die Schwester war das halt so, was macht die denn jetzt so einen Aufstand?
Ach, scheiße,
ist doch, es ist doch quasi alles klar, so. Und dann erzählt halt Vivian, dass sie dann irgendwie quasi auf der Neugeborenenstation anriefen und irgendwie sagten, ja, hier, die ist völlig hysterisch.
Was für eine Unverschämtheit, ey.
Wahnsinn. Ja, wirklich, hysterisch. Wahnsinn. So, hier, ja, wir haben
wie
hier
in
so
den letzten
hysterische...
200 Jahren,
bah. Und quasi dadurch, dass ich viel Blut verloren hatte und auf die Intensivstation, ich meine, das ist auch sowas von bescheuert, darf halt kein Kind. Wo ich dann so denke, was sind das für bescheuerte Regeln? Hm. Für beide, für Mutter und für Kind, sowas von bescheuert. So. Ja. Und ich war also 5 Stunden von Milo getrennt, weil ich war auf dieser verfickten Station, da Intensivstation. Milo war halt unten zum Glück mit Vivian natürlich. Und Vivian hat halt gesagt, quasi seine Perspektive des Ganzen war, er stand im Gang und hat geweint. Irgendwann fliegt die Tür auf. Sie tragen ein blitzeblaues Baby an ihm vorbei, was hängt wie tot. Tragen das in einen Raum und dann hört er plötzlich aber ein Weinen. Mhm. Und dann haben sie ihn aber auch ziemlich schnell dazugerufen und dann hat auch Milo sofort aufgehört zu weinen, hat ihn angeguckt, hat Vivian hat mit ihm geredet und hat seine Hand hingehalten, dann hat er quasi seinen Zeigefinger sich geschnappt und den hat er dann nicht mehr losgelassen. Und hat also die ganze Zeit geguckt. Also hat nicht geweint, hat nur geguckt. Und als ich dann endlich von meiner Intensivstation zu denen dazustieß, war das eben auch so, dass man das Kind ja dann auch anlegt und so. Und das war dann für Milo alles voller Selbstverständlichkeit. Mhm. So. Für mich natürlich gar nicht. Mhm. So. Für mich war das so, ich hab den da irgendwie 9 Monate in mir gehabt und jetzt sehe ich den wie einen kleinen Fremden. Das ist natürlich generell ja immer ein bisschen, dass das auch sehr überraschend ist, wie die Kinder dann ja auch tatsächlich aussehen. Aber ich hatte so ein Gefühl, ja, so ein beraubtes Gefühl, also ganz schrecklich, dass ich nicht den willkommen heißen durfte, ja, irgendwie. Und mal ganz davon abgesehen, habe ich mich scheußlich gefühlt. Hatte ja jetzt eine Kaiserschnittwunde, einen Dammschnitt. Und wie sich hinterher herausstellte, nachdem ich mit Milo schon eine Nacht im Krankenhaus verbracht habe, haben die vergessen, mir die Nadel von der PDA zu ziehen.
Was?
Das heißt, ich lag da die ganze Zeit mit diesem Teil. Im Rücken. Und irgendwann denke ich, was ist denn das? Und bin wirklich so, weil das ja meine größte Angst die ganze Zeit noch so mit war, dieses, dass das irgendwie nicht gut ist für mich so. Und dann halt irgendwie geklingelt und gesagt, ich habe noch dieses Scheißteil im Rücken und so. Und, oh Gott. So waren sie natürlich irgendwie alle schockiert so. Ja, und es haben dann irgendwie, ich habe da geheult wie ein Schlosshund auf dieser Station. Es gab dann eine ganz tolle Nachtschwester, die Schwester Angela, und die trägt diesen Namen völlig zurecht. Also eine wahnsinnig tolle Person. Und die kam, und das war die erste richtig, richtig zugewandte Frau.
Ja.
So, und die hat dann gesagt, oh, sie hat schon gehört, das klingt ja alles scheußlich und das so, tut ihr so leid und kann sie irgendwas helfen? Ach, aber so ein hübsches Baby, und hat halt irgendwie so gar, also wirklich ein Füllhorn an Zärtlichkeit über mir ausgeschüttet. Und war dann auch ihre absolute super Chefaufgabe, sich jetzt gut um diese Stillerei zu kümmern. Also so nach dem Motto, dass wenigstens eine Sache klappt.
Geil, ja. Psychologisch sehr schlau auch, ne? Dass jetzt ja. mal eine Sache einfach läuft.
So, und dann, was die da mit mir alles veranstaltet haben. Kohlblätter mit Quark auf dem Busen, dusch, dusch. Weil ich hatte wirklich so unwirkliche Pamela Anderson-Brüste. Das war echt der Hammer. Und so viel konnte der Milo gar nicht trinken erstmal. Und die haben dann getaped und alles Mögliche gemacht. Und ich habe ihr das dann auch irgendwann, also ich habe ihr das schon, als wir das Krankenhaus verlassen haben, habe ich ihr einen Brief geschrieben und habe ihr alles reingeschrieben, was sie für mich war. Und ich habe das später auch nochmal gesagt. Und ich habe vor einem halben Jahr auf ihrem 60. Geburtstag ihr ein Lied gesungen.
Oh, wie schön. Oh, jetzt habe ich natürlich
mit. Weil ihre Tochter lustigerweise eine Kollegin von mir ist an der Schule, wo ich unterrichte. Und ich wollte dann eben nach diesem Lied einfach nur sagen, hier die Angela, das ist ja mein guter Engel. Und ich habe sofort geweint. Also so wie jetzt auch, weil die hat sich, wie soll ich sagen, die hat sich in einer Weise um mich verdient gemacht. Also das ist, das kann man nie, da kann man das nie danken. Also die war genauso angespannt wie alle anderen auch und hatte eigentlich auch natürlich genug anderes zu tun und so. Und die hat sich so viel Zeit genommen. Die war einfach toll. Und es war dann auch der Krankenhauspfarrer bei mir. Das fand ich auch super. Also, weil irgendjemand sagte, sind Sie gläubig? Brauchen Sie Beistand? Ich, ja, her mit dem Beistand, weißt du. So. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und das war auch ein super Typ. Und der hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten sich selber klar zu machen. Also das nicht nur zu sagen, das war schlimm, sondern auch der und der Vorgang war schlimm. Und das ist versäumt worden und so. Und der hatte eigentlich ziemlich Klartext gesprochen. Und alle anderen waren nur mit Vertuschen beschäftigt. Mhm. Also als das erste Mal der Arzt auf Visite kam, das war also nicht der, der in der Geburt dabei war, sondern das war quasi so der Oberchef. Und dann hast du schon gemerkt, wie der reingekommen ist, dass der nichts hören will.
Na ja. Mhm.
Wirklich, das war so klar. Na und, wie geht's? Ja, Mensch, Hauptsache das Kind ist gesund. So, das waren die ersten Worte. Und dann habe ich hatte gar keinen Bock, überhaupt mit dem zu reden, weil der das eben schon so doll ausstrahlte, dieses, dass er ja gar nichts hören will. Mm. Und ich habe dann halt nur gesagt, ja, das Kind ist gesund, hoffe ich zumindest, weil man muss dazu sagen, der Milo sah auch ganz schön auch mitgenommen aus, weil die hatten zwischendurch versucht, oder diese Ärztin hatte das versucht, auch relativ erfolglos, den Sauerstoffgehalt an seinem Kopf zu nehmen. Da gehst du quasi rein und musst die irgendwie so anritzen. Und das hat sie so fahrig und so, weiß ich nicht, hatte auf jeden Fall eine völlig zerschnittene Kopfhaut.
Oh nein, nee.
Und ich habe dann halt so gesagt, so naja, also ja, Kind ist gesund, aber eben auch, der musste ja auch einiges so mitmachen und ich irgendwie auch und so. Es hat den gar nicht, da wollte der gar nichts von hören. Und aber alle Hebammen, die an dieser Geburt beteiligt waren, sind bei mir vorbeigekommen, haben sich empört. Und eben, was ich ganz am Anfang erzählt habe, eben diese Ärztin auch. Ja. Und die Hebammen hatten aber auch, also natürlich hauptsächlich wirklich einen mega Hass auf diese Ärztin. Weil die gesagt haben, total fehl am Platz und alles verkehrt gemacht, was man nur verkehrt machen kann und so. Ne? Und natürlich hatten die auch manchmal sowas so hinter vorgehaltener Hand, das sozusagen, weil das ist ja einfach auch ihr Arbeitsplatz. Und ich habe wirklich Jahre später, als klar war, dass ich nochmal schwanger bin, zu meiner Frauenärztin gesagt, irgendwie, ich würde so gern, es gibt ja über alles immer zu Akten in Deutschland. Mhm. Es muss doch eine Krankenakte geben. Und dann sagte die, na natürlich, so. Und dann habe ich gesagt, na dann gibt es doch auch so eine Krankenakte zu der Geburt. Mhm. Hat gesagt, ja, die kann sie anfordern, so, ne? Oder ob ich das selber mache. Wir haben gesagt, ah, ich kann das schon selber machen. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ich hätte gerne diese Akte. Dann riefen die zurück, ah ja, das ist ganz schwierig und so. Die wollten mir auf jeden Fall diese Akte nicht geben. Und dann hat das schließlich meine Frauenärztin dann doch gemacht. Dann hat die das quasi angefordert und die kriegte das dann auch. Und dann hat sie mir halt alles so übersetzt, was dann da halt in so Medizinerdeutsch, also das versteht man wirklich nicht, wenn man das, liest, was da alles so. Hilfe, auf jeden Fall. Aber sie hat das eben quasi mir übersetzt, dabei selber gelesen, und ich hatte bei der Geburt von Milo eine andere Frauenärztin als die, und die las das nur und sagte immer zu mir, also da ist ja schief gegangen, was nur schief gehen konnte. Ja. Und dann las sie immer quasi die nächste Pasche und sagte, auch das noch? So. Ach, und dann haben sie noch, ach du dickes Ei, so, ne? Also quasi, wir haben das noch mal so nachvollzogen, und die hat halt nur gesagt, das ist, da haben wir halt Glück gehabt, tatsächlich sogar. Glück gehabt, dass dann zumindest halt irgendwann dann jemand kam, der dann einfach zwar auch erstmal die falschen Rückschlüsse gezogen hat, aber zumindest dann.
Dann ist was passiert, endlich.
Dann ist was passiert. Das war zwar auch, sagen wir mal, auf den letzten Drücker, aber es war halt so. Und für mich war es aber so ein bisschen dadurch, dass das halt auch alles so ein bisschen so weggemauschelt war, dass ich ganz lange so eine Angst hatte, dass der Milo da in irgendeiner, dass sie den Milo in irgendeiner Weise beschädigt haben oder dass der zu wenig Sauerstoff bekommen hat oder so, und dass das aber mir keiner gesagt hätte. Mhm. War so, ne? Und weil eben auch ja Vivian gesagt hat, dass der so blau war und so, ne? Das, und da hatte ich ganz lange immer so eine Angst, dass der Milo da, also wenn der Milo irgendwas Komisches gemacht hat als Baby, und Babys machen ja ständig komische Sachen, habe ich sofort gedacht, das ist doch irgendwie nicht normal oder so. Da hat er doch jetzt vielleicht irgendwas oder vielleicht auch einen Schmerz oder so, ne? Oder keine Ahnung. Und Vivian hat dann halt irgendwann gesagt, boah, du musst jetzt mal aufhören damit. Das ist ein ganz normales, ein ganz gesundes Baby und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich fühle das nicht. Mhm. Ja. Wo hol ich mir das denn jetzt her? Und dann waren wir erstmal mit Milo beim Osteopathen. Und der sagte dann eben, ja, Kinder, die quasi im Kaiserschnitt sind, haben generell das Problem, dass die ja quasi einen Prozess nicht zu Ende gemacht haben. Und dass ja dieses quasi sich so durchquetschen durch diesen Geburtskanal und so, dass das Kind dadurch viele gute Erfahrungen macht, auch körperlich. Mhm. Und das, was aber ein Kind bei einem Kaiserschnitt, noch dazu bei einem Notkaiserschnitt, wo es also richtig rumpel die Pumpel geht, was die da erfahren, ist quasi rusch rausgerissen werden. Das heißt, die sind von dieser Embryonalhaltung auf einen Schlag in der Streckung. Und der Milo machte als Baby ständig diesen hier. Also der streckte sich ständig durch. Und der Osteopath hat dann in 4 Sitzungen diesen kleinen, dieses, da war der Milo noch richtig, richtig mini klein, den rund gemacht wieder. Mhm. Also quasi immer, ich meine, es ist halt so verrückt, wie schnell man was verlernen kann, wenn du bedenkst, wie lange war er in der einen Haltung und wie kurz eigentlich in der anderen, war das so, wie der Körper ist in diesem Gefühl so stecken geblieben. Und er hat geschrien wie am Spieß, jedes Mal in der Osteopathie. Und in der letzten Sitzung ist er eingeschlafen auf dem Behandlungstisch. Aber das war wirklich, da konntest du richtig mit zugucken dabei, wie der jedes Mal ein kleines bisschen mehr und dann immer am Köpfchen und am Kreuzbein gehalten und so, ne? Ja. Und wir hatten natürlich gut auf ihn eingeredet, aber es ist halt so schrecklich, dass er dann dabei weint und weint und weint. Und ich dachte halt nur so, Gott, ey, was ist denn das? Und dann hatte ich eben das Gefühl und das Bedürfnis, da noch was Therapeutisches irgendwie zu machen, damit ich auch nicht das irgendwie auf ihn übertrage. Ja. Dieses, oh Gott, was ist mit diesem Kind irgendwie?
Ja, aber das ist ja die große Kunst, glaube ich, gewesen. Also ich bin gerade die Reise auch nochmal komplett mitgegangen. Und Nina, die damals nicht dabei war, also live war ich auch nicht vor Ort, hat hier geheult. Ich musste auch nochmal ein paar Mal schlucken. Für mich war es natürlich auch ganz viel tatsächlich die Perspektive von Vivian, ist mir wieder eingefallen. Nicht, weil ich ein Mann bin, sondern weil ich mit dem Kontakt hatte in der Zeit. Ich war in irgendeinem, damals gab es so kein WhatsApp, aber es ist in irgendeinem SMS-Verteiler, so von den engsten Leuten. Und dadurch, dass die Schwangerschaft so fluffig war, bei euch, fluffig in Anführungsstrichen, und im Freundeskreis von mir gerade sehr viele Geburten waren, die alle so hart geburten halt sind, aber komplikationsfrei waren, war das dann so krass, wie sich der Ton immer verändert hat und dann wurden die Pausen immer länger und irgendwann, ich glaube nicht am Tag, nicht in diesen Stunden, sondern einen Tag später hatte ich ihn dann mal am Telefon und habe das alles in so einer ersten ungefilterten Version gehört, was ja nur ein Horrorfilm war. Dann war ich irgendwann in Meiningen bei euch irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall finde ich jetzt so krass, was du für eine Energie dann auch sehr schnell hattest, zu sagen, das müssen wir aufarbeiten. Sowohl ich will Akteneinsicht, aber auch ganz schnell, da ist doch was passiert und da wurde die Seele nicht gut gepflegt und was hat das mit uns gemacht? Und das bist du ja sehr schnell angegangen, aber dann war ja auch erst wieder Euphorie, glaube ich, weil die nur aus dem Krankenhaus raus. Und das finde ich nämlich ganz interessant, jetzt den Punkt nochmal rauszufinden, wann ist eigentlich, was dann bei dir passiert, der Wunsch irgendwie das aufzuarbeiten.
Dies ist eine kleine Werbeunterbrechung. In unseren Shownotes findet ihr ein PayPal-Konto. Und wir würden uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen. Fabian und ich machen das Projekt sehr, sehr gern, aber auch komplett for free. Und wenn da ab und zu was in die Kaffeekasse käme für Fahrten und für Technik, würdet ihr uns sehr, sehr fröhlich stimmen. Solltet ihr andere Fragen haben oder auch erzählen wollen, gilt wie immer unsere E-Mail-Adresse butterbeidiepsyche@posteo.de. Wir freuen uns über eure Post und wir freuen uns über eure Euros. Ciao!
Also, wir haben dich, liebe Anja, durch diese Horrorstunden im Juli 2013 begleiten dürfen. Mit ganz, ganz viel Schlimmem, aber auch ganz viel Schönem, wie am wichtigsten, dass es den Milo dann am Schluss atmend gab und dass es auch so tolle Begegnungen gab wie die Angela an vorderster Front, die dir da schon ein bisschen die Seele gestreichelt hat, was sonst nicht so viel passiert ist in diesen Stunden. Weißt du noch so, wie es dir ging, kann man das beschreiben, als ihr das Krankenhaus verlassen durftet und nach Hause konntet?
Es gibt ein Foto von Milo in dem Maxi-Cosi, das ist ja so der, das sind immer diese Schlagworte, ne? Der Maxi-Cosi. Und das weiß ich, dass das Foto ist, wie wir das Krankenhaus verließen. Also und ich weiß, dass ich nur dachte, ach du Scheiße. Also ich wollte eigentlich, natürlich, jeder will eigentlich aus dem Krankenhaus raus und ich wollte trotzdem nicht raus. Also weil ich hatte das Gefühl, ich bin für die Welt da draußen gerade noch gar nicht wieder zugelassen. Ich brauche das, dass ich krank bin. Also, dass man so, ich den Stempel auf der Stirn habe, ich bin übrigens krank, so. Dieses draußen jetzt funktionieren sollen und das natürlich ist ja auch eigentlich so ist, dass alle sagen, yay, das Baby ist da, wuhu. Dem habe ich mich überhaupt nicht gewachsen gefühlt. Mhm. Und natürlich haben auch gerade unsere Elterngeneration ganz doll diesen Schwamm drüber Dings am Start. Also, ja, mein Gott, ja, jetzt ist doch gut mal. Jetzt ist es doch da. Jetzt, ja, ach ja, naja, komm. So, ja, also das ist halt irgendwie, es ist ja wahrscheinlich auch, keine Ahnung, schwer zu ertragen oder so. Aber es war auch gar nicht so, ich habe da eigentlich auch gar nicht drüber geredet. Es hat eigentlich immer Vivian darüber erzählt. Und dadurch hat sich auch erstmal Vivians Perspektive und Vivians Sicht über meine gelegt. Mhm. Also ich, weil ich ihn das irgendwie immer so hörte und dann gab es da drin immer so bestimmte markante Punkte. Mein Blick auf dem Operationstisch, Milos Finger um seinen Finger. So. Und ich bin dahinter total erstmal zurückgetreten. Und das ist aber auch ein bisschen typisch für mich, weil ich da auch dazu neige, Dinge mit mir selber auszumachen. Und das aber auch manchmal dazu führt, dass ich gar nichts ausmache, sondern dass ich es erstmal versuche zu funktionieren irgendwie. Mhm. Und ich habe versucht, jetzt irgendwie als junge Mutter oder als alte junge Mutter zu funktionieren. Mhm. Und aber die quasi die Lücke zwischen der Hochschwangeren, die hier aufgebrochen ist, und der Frau, die zurückkam, war also maximal.
Ja. Für dich direkt spürbar auch. Boah.
Mhm. Aber ich meine, allein natürlich auch rein körperlich. Also ich war derart zerschossen. Und wie ich befürchtet hatte, war es auch so, das Erste, was so richtig, richtig krass war, war mein Rücken.
Ach, scheiße, ja.
Das heißt, mir fuhr es dann, da war ich noch gar nicht so lange wieder zu Hause, fuhr es mir derart ins Kreuz, dass ich fast nichts mehr machen konnte. Also ich konnte mir nicht die Schuhe binden, ich bin nicht aus dem Bett rausgekommen, so. Und das war quasi so ein bisschen so wie der erstmal der traurige Höhepunkt meiner körperlichen Verfassung, in der sich natürlich das auch wieder gespiegelt hat, dass ich mich auch überhaupt nicht in der Lage sah, das alles zu tragen. So. Mhm. Und dann eben natürlich eben, was Fabian auch eben schon mal gesagt hat, dass dieses Kind dann auch nicht geschlafen hat, das kam natürlich noch erschwerend hinzu. Also quasi so ganz, ganz, ganz wacher, ganz schnell im Wachen immer. Ja, also ich war da überhaupt nicht gut beieinander und auch ganz enttäuscht, weil ich mich natürlich, das auch alles Sachen waren, auf die ich mich gefreut habe, natürlich dieses Baby jetzt kennenzulernen. Und ich aber auch das Gefühl hatte, ich bin so, ja, so gar nicht so richtig, im entscheidenden Moment war ich nicht da, das war mein Gefühl.
Mhm. Guter Satz.
Und da ist es quasi so ein bisschen wie scheißegal, dass ich den 9 Monate im Bauch hatte. Mhm. Und an diesem Punkt hat dann tatsächlich die Therapeutin angesetzt, die, also es gab hier in Meiningen niemanden, der oder die jetzt spezialisiert auf dieses Thema gewesen wäre. Und es gab aber eben eine Therapeutin, der ich das geschildert habe und die eigentlich auch wie alle hier einen komplett vollen Kalender hatte und die aber sagte, sie findet das wichtig und so und sie wird versuchen, da quasi mir einen Platz freizuräumen und dass ich ja flexibel bin natürlich, weil ich ja nicht arbeite und dass wir da was hinkriegen. Und dann war ich eben bei ihr.
Ganz kurz, wie schnell nach der Geburt hattest du den Wunsch und wo sind wir zeitlich, dass du gesagt hast, ich will dahin?
Also das war so, würde ich mal denken, vielleicht ein halbes Jahr später. Also da war dann die Sache mit der Osteopathie, die war schon gelaufen. Und ich hatte aber noch das, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich, als ich bei ihr war, noch massive Rückenprobleme hatte, weil es doch immer darum ging, wie ich es mir am besten bei ihr gemütlich mache. So. Das weiß ich noch. Ja, und es war eben auch, es ging auch dann nicht so ganz auf den Schnipp, wie sie das gehofft hatte. Also ich musste schon noch ein bisschen warten. Und als ich dann aber bei ihr war, war das dass sie eben sagte, die Verbindung quasi zwischen Mutter und Kind, also das Kind im Bauch und der Mutter, sie hat das Gefühl, wenn ich ihr davon erzähle, ich habe das also so natürlich nicht ganz so chronologisch und so erzählt, wie ich das euch jetzt erzählt habe, aber quasi die Momente, wo ich so Angst hatte und so, das habe ich ihr natürlich erzählt. Und sie hat zu mir gesagt, sie hat das Gefühl, wenn ich ihr das erzähle, dass ich die ganze Zeit wie in einem Dialog war mit diesem Kind in meinem Bauch. Mhm. Und dass sie irgendwie, sie sagte da, sie hat mir quasi so ganz viel Mut gemacht, weil sie irgendwie sagte, da müssen Sie sich gar nicht drum sorgen, weil ihr Kind wusste, dass Sie da kämpfen. Und das Kind hat ja selber auch gekämpft. Das ist ja quasi ein ständiges Hin und Her zwischen diesen beiden, zwischen uns beiden gewesen. So. Und sie meinte, es gab kein Happy End, aber es war sozusagen, wir waren die ganze Zeit, wir haben gemeinsam gekämpft. Also es ist nicht nur so quasi, ich mache was und ich schaffe das nicht, sondern wir machen beide, wir machen, wir schieben, wir drängen, wir zerren und so. Und irgendwann sagt man, es geht nicht. Und dann kommt quasi der Deus Ex Machina und hilft. So. Ja. Aber bis dahin war das nicht ein Soloprogramm von mir, sondern das war was, was wir gemeinsam gemacht haben. So. Das fand ich irgendwie schon mal einen super Hinweis. Und dann hat sie gesagt, sie möchte, also weil ich war alleine bei ihr und sie hat gesagt, sie möchte, dass ich zur nächsten Sitzung den Milo mitbringe.
Ach cool. Ja.
Und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Und der Milo, wie das halt eben so seine Babyart war, mit großen Augen geguckt, so, wer da ist und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr Plan halt für die Sitzung ist, dass ich dem Milo nochmal die Geburt erzähle. Und dann habe ich so, okay, so. Und also, dass ich wirklich richtig, so wie jetzt wir das eben gerade jetzt auch gemacht haben, ne, und dass es halt noch so war, dass ich ihm quasi, dass er so vor mir saß und ich seine Händchen eben so hatte oder auch meine Hand auf seinem Bauch und ihm das halt irgendwie erzähle, so. Und dann war das so, dass er war ganz unruhig und er hatte da gar keinen Bock drauf. Er wich immer so im Körper so aus und so wollte dahin, wollte dorthin und so. Und ich habe dann so angefangen und dann habe ich auch gesagt, ah, ich merke schon, du hast gar keine Lust, dir das anzuhören und so, das ist eine Scheißgeschichte oder und so. Und irgendwie alles an ihm war so, nein, lass uns nicht dahin gehen, Mama, lass uns nicht dahin gehen, so. Und dann war es aber so natürlich irgendwie, ich habe dann halt weitergesprochen und so. Und dann hat er geweint, aber anders als er, also jetzt eben nicht so Babyweinen, sondern so ein bisschen so, also so, ach ja, oh Gott. Also es ist so ein bisschen so wie Atmen und Weinen war das mehr. Also nicht so wie so ein Babyweinen, was so sagt, ich will was. Mhm. Oder so, sondern hat so ein bisschen sich dann so kapituliert und dann hat er wirklich richtig zugehört so. Und dann hat sie eben auch, sie hat dann zwischendrin immer auch so irgendwas nochmal so kurz so reingesagt, so eben so zu mir und wie, ja, atme nicht vergessen und so, ne? Und dann ich erstmal irgendwie, okay, geatmet. Auf jeden Fall war das eine völlig unheimlich anstrengende und emotionale Angelegenheit, diesem Baby das zu erzählen. So. Und der hat auch mit mir da richtig, der hat richtig mitgemacht irgendwie. Und am Ende war es auch so, dass er quasi irgendwann war bei ihm klar, jetzt ist Schluss, dann wollte er nicht mehr. Da war die Geschichte auch noch nicht fertig. Und dann war irgendwie geschrien, sich beschwert, jetzt reicht's auch mal damit, irgendwie eingeschlafen. Und dann haben wir uns noch weiter unterhalten und sie hat gesagt, sie würde halt gerne noch eine Sache mit ihm machen, wenn ich das nächste Mal komme, dass man quasi mit ihm ja wie so eine körperliche Sache macht, dass er so, dass wir ihn legen wie in so Kissen und dass wir ihn da so durchschieben, so durch diese Kissen. Mhm. Und das ist irgendwie sowas, keine Ahnung, ob sie da einfach sehr kreativ war oder so, aber das war auf jeden Fall dann das, was wir das zweite Mal mit Milo gemacht haben, dass wir da so ein bisschen so wie so ein Kanal gebaut haben und ihn da so durch. Und das war auch interessant, weil er total sowas im Körper hatte, dass er irgendwas machte sofort. Also das scheint irgendwie was zu sein, was da noch so wie abgelegt war in ihm. Ja. So von wegen, ah ja, warte mal, jetzt muss ich irgendwie so. Irgendwie da, und das war irgendwie auch ein bisschen lustig. So, und weil ich auch zwischendurch so dachte, ah ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Hokuspokus, was wir hier machen, aber egal so. Und habe ihn dann da halt irgendwie so durch und dann auch danach sagte, ey, geht doch. Und so, hä, wieso haben wir das nicht gleich so gemacht und so, ne? Also ich weiß nicht genau, was das war, aber das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Und dann haben wir zumindest mal, da habe ich, glaube ich, das erste Mal so richtig herzlich gelacht. Weil ich das halt auch so ein bisschen kurios fand alles.
Ja, es klingt auch ein bisschen so sehr symbolisch, ne? So.
Ja, sehr, sehr symbolisch so, aber ja, so halt. Und dann bin ich da noch ein paar Mal hingegangen tatsächlich und da ging es dann mehr so um so Sachen, auch wie so ich mich jetzt quasi versucht habe zu finden als Mutter. Weil ich eben so krass halt auch fand, wie einem so dieser Mythos so im Weg steht. Ah, die Mutter ist natürlich glücklich. Ja, ist doch klar, ja. Ist doch Logo so. Und ich hatte jetzt auch nicht dieses klassische Baby-Blues-Ding, sondern ich hatte halt dieses Gefühl von, ich bin komplett zerschreddert. Mhm. Und dass man jetzt nach der Geburt so den eigenen Körper so zurückerobert, ist ja sowieso Teil. So. Und ich hatte aber das Gefühl, ich erobere nicht meinen Körper zurück, sondern ich erhalte ein Schlachtfeld zurück. Und ich muss jetzt irgendwie da versuchen, dass irgendwie dieser Körper wieder irgendwie zu mir dazu gehört. Irgendwie. Und da habe ich mit ihr noch drüber gesprochen und damit war ich dann auch ziemlich lange irgendwie beschäftigt. Und ich war dann noch einmal, das war auch noch ein bisschen verrückt, weil meine Sprechlehrerin, das ist so eine ganz esoterische Person und die hat das halt auch alles mit ganz viel Anteilnahme verfolgt und so. Und da habe ich eben auch erzählt, ich war bei einer Therapeutin und das und das. Und da hat sie gesagt, ach ja, toll, toll. Aber sie hat das Gefühl, dass so wie sozusagen noch so eine Dimension irgendwie so fehlt daran. Und sie kennt so eine Art Schamanin so. Und daran sieht man aber eben auch ein bisschen das Maß meiner Verzweiflung. Also, dass ich gesagt habe,
okay, Schamanin, mach ich. Warum nicht?
Logo, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Wo ja. Ich doch eigentlich ständig mit Schamanen zu tun habe, hätte ich doch drauf kommen können und so. Habe ich auf jeden Fall gesagt, okay, lass uns bitte noch zu dieser Schamanin gehen. So, und was allerdings daran auch war, die hat auch, die war also auch eine ehemalige Internistin. So, also da die hatte so quasi auch so einen medizinischen Background so. Ja, und dann war irgendwie der Witz, dass wir da waren, das war auch eine ältere Dame und dass dann der Milo darauf gar keinen Bock hatte, auf gar nichts. Ich habe Milo gestillt und in der Zeit hat die sich mit Vivian unterhalten. Und als ich Milo fertiggestillt hatte, sagte sie, ja Mensch, super, wir haben das schon alles gelöst.
Hä?
Oha.
Ja, hat so quasi über das Medium meines Mannes quasi das Problem gelöst. So. Und also Milos Problem gelöst. Und sie kann nur sagen, Milo hat auf jeden Fall kein Problem.
Wie, also war das, gab es irgendeine Form von Deckungsgleichheit im Gefühl? Also hattest du auch das Gefühl, hier ist irgendwas passiert oder war das, also nee, nein, okay, alles klar.
Oh, ich wäre so gerne in diesem Raum gewesen. Wenn ich, also ich sehe jetzt schon den Blick von Anja und ich kenne sie ja sehr gut. Ich weiß genau, die ist ja der liebsten, herzlichsten Menschen aller Zeiten, aber die Anja kann sehr, sehr gefährlich werden, wenn eine Schamanin mit ihrem Mann
ein Problem
ihre
löst.
Und das Ominus Probleme löst.
Oh,
ja, ja.
Ich war maximal perplex, ehrlich gesagt. Okay, gut, dann lass uns heimfahren.
Was habe ich zu bezahlen für diese Zauberei?
Ja, das ging ja schnell. Ja, also.
Okay, also das war ein einmaliger Besuch.
Es war ein einmaliger Besuch, ja.
Ihr Lieben, die Geschichte von Anja und das wunderbare Gespräch mit Anja und Nina ging noch weiter. Und wir haben uns zu dritt entschieden, dass wir zwei Folgen daraus machen, um keinen Zeitstress zu haben. Und ja, wir finden die Idee sehr, sehr gut. Also bei der nächsten Folge Butter bei die Psyche nochmal das Thema und die Geschichte von der wunderbaren Anja. Dann geht's unter anderem darum, wie hat sich diese Erfahrung auf ihr weiteres Leben, auf ihren Beruf und vor allem auch auf die zweite Schwangerschaft und die zweite Geburt ausgewirkt. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.